Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Frauentennis sieht das aber ein bisschen anders aus. Dort scheinen die jungen Wilden inzwischen das Zepter übernommen zu haben. Gestern hat Naomi Osaka mit gerade einmal 23 Jahren schon ihren vierten Grand-Slam-Titel gefeiert. Naomi Osaka und Novak Djokovic, so heißen also die ersten beiden Grand-Slam-Sieger in diesem Tennisjahr 2021, hinter dem doch noch viele Fragezeichen stehen. Auch in Deutschland sind in diesem Jahr wieder einige große Turniere geplant, unter anderem im Sommer in Berlin. Turnierdirektorin dort ist Barbara Rittner, die gleichzeitig auch als TV-Expertin und Bundestrainerin natürlich das Geschehen in Melbourne in den letzten zwei Wochen ganz genau beobachtet hat. Deshalb habe ich sie vor der Sendung zunächst einmal gefragt, ob Naomi Osaka und Novak Djokovic die aus ihrer Sicht erwarteten Sieger sind.
Also ich muss sagen, ich hatte vorher in der Tat immer auf Osaka getippt, aber ich meine, nach so einer Quarantänezeit und unter diesen erschwerten Bedingungen weiß man natürlich nicht, wie die unterschiedlichen Profis reagieren, wer am besten damit zurechtkommt. Aber Osaka war schon in der Vorbereitung stark und ich finde einfach, sie spielt in einer eigenen Klasse momentan. Das hat sich bestätigt, aber auch sie hat ja Matchbälle abgewehrt gegen Muguruza. Also es war auch ein enges Match dabei. Und bei den Herren hatte ich auf Medvedev getippt, also vor dem Turnier, weil er einfach diese unglaubliche Siegesserie hatte von 21-0 oder 20-0, eins von beiden. Im Finale war Djokovic der Bessere, also der Konstantere, der in der Defensive besser die Bälle noch rausgeholt hat und zu Recht sind es jetzt am Ende Osaka und Djokovic.
Jetzt haben Sie die Quarantäne schon angesprochen. Vor dem Turnier mussten sich alle Spielerinnen und Spieler in eine zweiwöchige Pflichtquarantäne begeben. Wie groß waren denn schlussendlich die Auswirkungen dieser Quarantäne dann auch auf die Physis der Spielerinnen und Spieler?
Naja, es ist ja etwas passiert, was man nicht vorhersehen konnte. Und zwar, ja, es war vorgesehen, zwei Wochen Quarantäne für alle. Und innerhalb dieser zwei Wochen durften die mit jeweils negativen Tests täglich 4 bis 5 Stunden raus. Also hatten einen Trainingsplan, durften 3 Stunden auf dem Tennisplatz und 1 bis 2 Stunden in den Fitnessbereich. Und dann gab es aber 3 Flieger, auf denen teilweise Personal oder irgendwo auch ein Trainer, also Crewmitglieder und ein Trainer, positiv getestet wurde. Und davon waren 72 Spieler oder Spielerinnen betroffen, die dann 2 Wochen komplett nur im Hotelzimmer verbringen durften. Also sie durften das Hotelzimmer gar nicht verlassen. Da wurde das Essen vor die Tür gestellt. Die haben Fitnessgeräte in die Zimmer bekommen, wurden auch jeden Tag getestet, aber das war diese sogenannte harte Quarantäne und da gehörte leider auch eine Angie Kerber dazu. Und das ist natürlich bitter, wenn du da eine Vorbereitung gemacht hast, irgendwo in Europa oder sonst was und fliegst dann darüber und musst 2 Wochen, das kann sich jeder vorstellen, wie das ist, im Hotelzimmer bleiben. Klar, versuchst du dich da fit zu halten mit allen Mitteln, aber es fehlt dir eben 2 Wochen Tennis spielen und da kommt natürlich der eine besser mit zurecht, der andere weniger gut und insofern waren die Voraussetzungen dann nicht mehr für alle ganz die gleichen. Aber insgesamt hat natürlich Hut ab der Veranstalter einfach einen Weg gefunden, dass es stattfinden konnte und dafür waren doch alle unterm Strich sehr dankbar.
War diese Quarantäne schlussendlich auch der Grund für das doch schwache Abschneiden der deutschen Frauen? Mit Mona Bartel hat es ja nur eine Deutsche in die zweite Runde geschafft.
Nee, das kann man so nicht sagen, weil es hat ja eben andere auch getroffen. Bei einer Angie Kerber glaube ich schon, dass es ein Faktor war, weil sie hatte gut trainiert, hat dann überraschenderweise beim Vorbereitungsturnier sogar 2 Runden gewonnen und alle dachten, ja, geht ja doch und hat aber dann glatt in der ersten Runde verloren gegen eine Amerikanerin, die so in den 60ern steht, die sicherlich einen sehr guten Tag hatte, aber Angie einfach nicht die Gegenwehr gezeigt hat, die man von ihr gewohnt ist. Also ich glaube schon, dass da diese harte Quarantäne, mit Anfang 30 steckt man das vielleicht auch so gut nicht mehr weg wie mit Mitte oder Anfang 20. Dann Andrea Petkovic, die ja im Jahr 2020 sowieso nur ein Profimatch gespielt hat, hat ein gutes Match gegen Jabeur, eine Top-30-Spielerin gespielt, hat im dritten 6-4 verloren. Aber da konnte man einfach sehen, der fehlen so die Matches im letzten Jahr aufgrund vieler Verletzungen. Der wünsche ich einfach, dass sie dieses Jahr, was ja ihr letztes sein wird, doch noch die Turniere spielen kann und in dem körperlichen Zustand ist, das zu ihre großartige Karriere zu Ende zu spielen. Naja, und Laura Siegemund kam erste Runde gegen Serena Williams, hat da sang- und klanglos 6-1, 6-1 verloren, hat selber gesagt, das war unmöglich von mir, viel zu wenig Gegenwehr, also hatte einen schlechten Tag, aber jeder weiß, gegen eine Williams kann man verlieren. Und dann eben die angesprochene Mona Bartel, die auch nach fast einem Jahr Pause auch nur mit einem sogenannten Protected Ranking, also so einem geschützten Rangliste, die man bekommt, wenn man lange verletzt ist, überhaupt teilnehmen konnte, hat dann eine Runde gewonnen. Da konnte keiner von ausgehen. Und so, es waren nur 4 im Feld und so war nur eine in der zweiten Runde. Das kann passieren. Und alle 4 Damen das, da bin ich auch realistisch, die sind über 30. Das heißt, alle fragen sich, wo sind die Jüngeren? Und die sind eben, die haben nicht durchgehalten. Und diese Generation danach, die es durchaus schon gab, mit einer Annika Beck, Carina Witthöft, Annalena Friedsam, die alle mit Anfang 20 Jahren schon erste 50 standen, die sind halt aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr dabei. Und die noch Jüngeren müssen jetzt die Lücke schließen und brauchen noch ein bisschen Zeit.
Sprich, dieses doch historisch schlechte Abschneiden wird in den nächsten Jahren mehr zur Regel als zur Ausnahme?
Oh ja, historisch schlecht. Natürlich kann eine Angie Kerber, die war auch letztes Jahr bei den US Open in der zweiten Woche, vierte Runde, und auch eine Andrea Petkovic kann immer wieder noch die eine oder andere schlagen. Gut, jetzt hat die Jule Görges hat aufgehört, eine Annalena Grönefeld schon vor anderthalb Jahren. Die nächste wird Andrea Petkovic sein. Auch eine Angie Kerber sagt, ich kann es nicht sagen, es ist ein Bauchgefühl, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Und ich habe es gerade gesagt, die Lücke dahinter war geschlossen, aber die haben nicht durchgehalten aus unterschiedlichen Gründen. Und diese ganz jungen Spielerinnen, ich glaube, denen muss man noch Zeit geben. Und somit kann ich die Frage nur so beantworten. Es wird darauf ankommen, wie lange die da noch spielen, durchhalten. Annalena Friedsam ist wieder auf einem guten Weg zurück nach zwei Schulteroperationen. Ich glaube, die wird auch noch ein paar Jahre spielen können. Ich glaube, auch eine Laura Siegemund hält noch ein bisschen durch. Die war gerade im Viertelfinale in Paris im Oktober. Also so schlimm wird es nicht kommen. Aber die Lücke muss geschlossen werden. Und wir arbeiten intensiv mit jungen Spielerinnen. Aber denen will ich nicht so viel Druck machen. Da sind sicherlich Talente dabei. Aber die werden jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr unter die ersten 100 der Welt kommen. Also kann es schon passieren, dass das ein oder andere Grand Slam in der dritten Runde ohne deutsche Beteiligung stattfindet, ja.
Diese jungen Spielerinnen und Spieler, die Sie gerade angesprochen haben, die haben in diesem Jahr bei den Australian Open in Melbourne gefehlt. Es gab keine Jugendturniere. Wie wichtig sind denn solche Grand Slams für die nächste Generation unter 20, die Sie gerade besprochen haben, die jetzt eben heranwächst?
Ja, natürlich total wichtig, und das war ja auch unser großes Ziel. Wir haben sehr intensiv mit den jüngeren Jahrgängen gearbeitet in den letzten 2-3 Jahren. Wir hätten jetzt dieses Jahr 5 oder 6 Stück dabei gehabt im Jugendwettbewerb, der ja in unter 18 gespielt wird. Das ist unser starker Jahrgang. Jetzt sind die Jahrgänge 2003. Und die werden natürlich, die waren auch alle unglaublich traurig, weil das sind die Erfahrungen, die du sammeln musst. Du spielst gegen die Besten deines Alters und hast auch noch genau die vor der Nase, die Profis, wo du zuschauen kannst, wie trainieren die, wie benehmen die sich in den Matches, also nicht am Fernseher, sondern hautnah, wo du natürlich unheimlich viel mitnimmst an Motivation und dir viel abschauen kannst. Und ich hoffe, dass die nächsten 3 Grand Slams für diesen Jahrgang 2003, also Paris, Wimbledon und New York, dieses Jahr stattfinden können, weil dafür haben sie gekämpft und freuen sich alle riesig drauf. Und das waren wirklich hängende Köpfe, als da die Absage kam, die nachvollziehbare Absage für den Jugendwettbewerb, weil es wären ja nochmal 300 Leute mehr gewesen. Also irgendwo muss man dann schon die Kirche im Dorf lassen. Und sie kämpfen weiter und müssen da, das sind genau diese Erfahrungen, die wir denen geben wollen, die sie sammeln müssen, um sich zu entwickeln. Und die fehlen natürlich jetzt. Und die fehlen jetzt schon seit einem knappen Jahr eben für diese Jugendlichen. Und die müssen jetzt versuchen, diese Erfahrungen woanders zu sammeln. Und es gibt einfach im Moment wenig Jugendturniere, auch wenig Damenturniere in den unteren Kategorien aufgrund von Corona. Und ja, das ist einfach, diese Erfahrung kann man sich nicht erkaufen oder antrainieren, sondern die müssen gemacht werden in Matches, und das fehlt dieser Generation. Und also im Moment Jungprofi zu sein, ist kein Zuckerschlecken.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, ein Grund, weshalb in Melbourne keine Jugendlichen am Start waren, war eben, weil man diese Blase so klein wie möglich halten wollte. Kann dieses Konzept von Melbourne mit einer 2-wöchigen Quarantäne vor Turnierstart auch eine Art Blaupause sein für andere große Turniere in diesem Jahr? Es stehen ja jetzt noch 3 Grand Slams an.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, Melbourne war einzigartig, weil Melbourne ist, Australien ist ja praktisch eine große Insel, und dass da auch eben gespielt werden konnte mit Zuschauern in diesen Zeiten ist unglaublich. Aber die haben dann 5-tägige Lockdown gehabt während des Turniers, wo dann mal 5 Tage kein Zuschauer kommen konnte, weil die, Achtung, irgendwie 3 Fälle in der Stadt hatten, und dann hat der Staat Victoria direkt mal 5 Tage zugemacht. Also das geht nur auf einer großen Insel. Das ist nicht übertragbar. Ich glaube, was übertragbar ist, ist, ist das, was wir letztes Jahr im Oktober schon in Köln hatten, wo es eben zwei ATP-Turniere am Stück gab in der Lanxess Arena an einem Ort. Und das ist ja auch das, was Profis jetzt so ein bisschen einfordern. Das gab es auch vor New York. Also das Vorbereitungsturnier, was normalerweise in Cincinnati stattgefunden hätte, hat auch in New York schon auf der gleichen Anlage gefunden. Das heißt, die Spieler sind dann in dieser sogenannten Blase, in dieser Bubble vor Ort und spielen da praktisch zwei oder sogar drei Turniere, so wie jetzt in Australien, an einem Ort. Das ist denkbar, aber auch dafür muss man erstmal Veranstalter finden und Sponsoren finden, die das mitmachen. Aber ich glaube schon, dass es noch in den nächsten Wochen und Monaten in diese Richtung gehen sollte. Nur das ist natürlich auch alles unglaublich aufwendig, organisatorisch und auch monetär.
Jetzt stehen in Deutschland, Stand jetzt zumindest in diesem Jahr, auch wieder große Tennisturniere an. Das erste in nicht mal zwei Monaten dann in Stuttgart. Momentan zählen 15 Länder zu den Virusvariantengebieten, denen die Einreise nach Deutschland ja komplett untersagt ist und die Bundesregierung da auch selten Ausnahmen macht. Sprich, sollten diese Einreisebeschränkungen auch weiterhin Bestand haben, wonach es ja aussieht, die Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder. Es wird von der dritten Welle gesprochen, die jetzt kommt. Finden diese Turniere dann einfach ohne Spielerinnen und Spieler aus diesen Ländern statt oder wie agiert man da?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Spielerinnen und Spieler einen Weg finden, sich da aufzuhalten oder zu trainieren, von wo aus sie dann einreisen können. Die Spieler werden sowieso bei den Turnieren alle zwei Tage getestet und dürfen auch praktisch nur mit einem negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, einreisen. Also da gibt es Hygienekonzepte, die natürlich abhängig sind von den Gesundheitsämtern vor Ort. Da muss man sich dran halten. Das ist auch sehr unterschiedlich, kann man sich vorstellen. Das sehen wir ja auch bei uns schon, dass das von Bundesland zu Bundesland anders ist. Und so ist es natürlich von Land zu Land nochmal verschieden. Da werden alle versuchen, ihre Wege zu finden. Bisher, es war ja auch so, dass alle Profis nach Australien einreisen durften, wenn sie denn negativ getestet waren. Und genauso wird das auch weitergehen. Also das ist dann, bisher war es so bei den normalen ATP- und WTA-Turnieren, dass die Spieler eben mit einem Test anreisen mussten, mit einem negativen. Dann wirst du vor Ort nochmal getestet, kommst 24 Stunden praktisch oder so lange, bis das Testergebnis da ist, musst du in deinem Zimmer verbringen. Und wenn du dann wieder negativ bist, darfst du anfangen zu trainieren und wirst dann zu Beginn des Turniers nochmal getestet und dann alle drei Tage. Und so entsteht diese sogenannte Bubble und mit diesen Testungen werden die das auch weitermachen und es wird natürlich immer wieder auch positive Fälle geben, die dann nicht mitspielen können. Aber so wird man sich da durchhangeln von Turnier zu Turnier und es wird aber auch Turniere geben, die in gewissen Ländern dann wahrscheinlich nicht stattfinden, wo das Gesundheitsamt vor Ort kurz vorher einfach sagt, nee, wir geben die Genehmigung nicht, weil es ist uns zu riskant. Und dann ist natürlich immer noch so, dass die Turniere wahrscheinlich in den nächsten Wochen größtenteils noch oder fast nur ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Und da muss dann jeder Veranstalter für sich selber entscheiden, ob das überhaupt möglich ist, weil du machst du natürlich auch als Veranstalter ein Minusgeschäft, weil das sind ja auch Gelder, die verloren gehen und da wird es eben, wie gesagt, kurzfristig auch zu Absagen kommen. Aber das wird man sehen. Ich weiß beim Porsche Tennis Grand Prix, dass die durchaus schon abgestimmt haben, dass sie auch ohne Zuschauer spielen würden. Oder wir in Berlin im Juni als Vorbereitungsturnier vor Wimbledon die Bet 1 Open. Wir haben auch gesagt, da bin ich Turnierdirektorin, da zieht unser Hauptsponsor mit und wir haben gesagt, wir würden auch ohne Zuschauer spielen. Und das kannst du. Das hat ja auch das ganze letzte Jahr gezeigt, wo praktisch ja ab Mitte des Jahres wieder gespielt wurde oder ab August in dieser sogenannten Bubble. Und das wird auch weitergehen.